Die Klavierschule von Hélène de Montgeroux aus dem Jahr 1788 hätte als bahnbrechendes, visionäres Werk in die Geschichte eingehen können. Sie umfasst 972 Klavierübungen und 114 Etüden und nimmt Jahre vor Chopin und Mendelssohn die fließende Virtuosität und geschmackvolle Chromatik der Romantik vorweg.
Wenn man durch die Seiten blättert, denkt man immer wieder, das hört sich ja wie ein Lied ohne Worte von Mendelssohn an. Das könnte eine Chopin-Etüde sein. Das erinnert an eine Impromptu von Schubert. Das klingt ganz nach einem von Brahms späten Intermezzi. Das ist wie eine Händel-Arie für Klavier. Doch de Montgeroux's Etüden wurden zwischen 1788 und 1812 geschrieben, lange bevor Mendelssohn, 1809 geboren, Chopin, 1810, Schumann 1810 oder Brahms 1833 eine erste Note zu Papier brachten.
Doch so wegweisend de Montgeroux's Klavierschule auch war, die Musikgeschichte hat sie so gut wie komplett vergessen. Und nicht nur sie. Komponierende und klavierspielende Frauen hatten es erstens grundsätzlich nicht ansatzweise so leicht wie Männer, mit ihrer Musik einen Platz in der Öffentlichkeit zu erlangen, und zweitens verloren sie ihn, wenn sie ihn denn hatten, in Windeseile, spätestens nachdem sie geheiratet und Kinder bekommen haben oder gestorben sind. Warum das nicht nur wenigen von ihnen, sondern nahezu allen passiert ist, beschreibt die Pianistin und Autorin Susan Tomes in ihrem Buch »Frauen am Klavier – 50 Pianistinnen und ihre Geschichte«.
Musikhistoriker haben zwischen herausragenden Männern verschiedener Generationen Verbindungslinien gezogen und so Genealogien des Klavierspiels erschaffen, in denen der große X sein Wissen an Y weitergab, der wiederum Z lehrte, von dem dann die Herren A, B und C beeinflusst wurden. Das mag die Entwicklung auch korrekt beschrieben haben, solange auf dem Gebiet Männer jahrzehntelang im Rampenlicht der Öffentlichkeit standen, wohingegen Frauen oft den Beruf aufgeben mussten, manchmal nur zeitweilig, manchmal auch für immer, um sich der Sorgearbeit zu widmen.
Die Erkenntnis ist nicht neu. In keiner patriarchal geprägten Epoche war für Frauen ein gleichberechtigter Platz in der Öffentlichkeit vorgesehen. Wo es ging, haben viele Männer ihre Töchter, Schwestern und Ehefrauen daran gehindert, sichtbar und selbstbestimmt Raum einzunehmen. Taten sie es dann aber doch, schritten andere Männer ein, Kritiker, Direktoren, Kollegen, um sie zu diskreditieren oder daran zu erinnern, wo ihr eigentlicher Platz war, nämlich zu Hause, bei Küche und Kindern. Dabei spielen interessanterweise das Cembalo und später das Klavier eine besondere Rolle, wie Susan Tomes zeigt.
Aufgrund von Größe und Gewicht standen diese Instrumente meist in Privathaushalten. Je größer und schwerer das Klavier wurde, desto sorgfältiger wies man ihm einen unverrückbaren Platz im Zuhause zu, an dem es wie jedes andere schwere Möbelstück verblieb. Sobald auch Klaviere mit gusseisernem Rahmen gebaut wurden, das begann um 1825, wurde es undenkbar, solche Instrumente spontan im Haus oder der Wohnung umzustellen oder sie ins Freie zu tragen. Als ein fest an den häuslichen Bereich gebundener Gegenstand war das Klavier geradezu ideal für die Frau.
Dementsprechend galt das Klavierspielen in den ersten Jahren zunächst für Männer absurderweise als niedere Tätigkeit. Nur, so erinnert Susan Tomes, je intensiver sich Frauen mit dem Instrument und der Musik auseinandersetzten, je häufiger sie dafür auch Anerkennung und Ruhm ernteten oder gar unabhängig zu werden drohten, desto mehr drängten auch Männer an das Instrument. Und desto suspekter wurde manchen von ihnen die Kunstfertigkeit und Musikalität der Frauen auch. Tomes schreibt, dass in einigen Männern die Angst wuchs,
dass Musik für Frauen der Anstoß sein könnte, ihre traditionelle Sphäre der Häuslichkeit mit Kindererziehung und Versorgung ihrer Männer zu verlassen und stattdessen Männern vorbehaltene Bereiche zu erobern.
In kurzen, bebilderten Kapiteln von nur wenigen Seiten oder manchmal nur wenigen Sätzen beschreibt Tomes das Leben und Wirken, zum Beispiel von Marie-Françoise Certin und Elisabeth Jacquet de la Guerre, die Mitte des 17. Jahrhunderts zu den ersten Frauen gehörten, die als Cembalistinnen berühmt wurden. Oder von Elisabetta Gambarini, die Mitte des 18. Jahrhunderts als erste Frau in Großbritannien Musik für Tasteninstrumente publiziert hat. Die Autorin, die selbst Pianistin ist, durchstreift mit ihrem Text die Salons von Mariana Martinez und Sarah Levy, begleitet Marie Pleyel und Cécile Chaminade auf Europareise und Maria L., Guillaume Novaes und Annie Fischer zu Klavierwettbewerben. Immer wieder beschreibt sie sehr fachkundig herausragende Aufnahmen und Werke, die sie auch selbst schon gespielt hat. Sie ergänzt die bekannte Musikgeschichte um zentrale Perspektiven und entlarvt gängige Genieerzählungen. Die kurzen Biografien erzählt Tomes nicht nur in einem lockeren und gleichzeitig versierten Ton, sondern sie bettet sie auch immer wieder in den größeren Kontext ein. Denn überhaupt Klavier lernen zu können, hatte auch in vergangenen Epochen mit finanziellen Mitteln zu tun. Viele Frauen lernten das Klavierspiel auch aus gesellschaftlichem Druck, um auf dem Heiratsmarkt bessere Chancen zu haben. Und, damit beschließt die Autorin ihr Buch, auch heute haben Pianistinnen mit Misogynie zu kämpfen. Mit doppelten Standards, erschwerten Arbeitsbedingungen, unangenehmen Räumen voller abkumpelnder Männer, gläsernen Decken und geringerem Verdienst. Gleichzeitig zeigt Susan Tomes, die Lage bessert sich. Langsam, aber sicher. Ihr Buch trägt einen wichtigen Teil dazu bei.